Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es gibt ja Hunde und vor allem auch Katzenbesitzer, die fest davon überzeugt sind, dass ihr Tier jedes Wort versteht, das sie ihm sagen. Eine These, die wissenschaftlich so eher nicht haltbar ist. Wie ähnlich sich Menschen und Tiere aber tatsächlich sind, dazu hat die Wissenschaft viele neue Erkenntnisse gewonnen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Einige davon, nicht wenige sogar, haben wir Norbert Sachser zu verdanken. Er ist Professor für Zoologie und Leiter der Abteilung für Verhaltensbiologie an der Universität Münster und hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Der Mensch im Tier. Schönen guten Morgen, Herr Sachser.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
Das müssen wir erstmal klären. Also bei allem, was Sie inzwischen zum Teil auch Erstaunliches rausgefunden haben, dass Hunde, Katzen oder gar andere Tiere inhaltlich verstehen, was ein Mensch sagt, das ist wissenschaftlich so nicht erklärbar, oder?
Das ist, also auch da müssen wir schon relativieren. Es ist vor kurzem eine Studie rausgekommen, die einmal geschaut hat, was Hunde wirklich von dem verstehen, was wir sagen. Da kommt zum einen raus, natürlich verstehen sie nicht jedes Wort. Wenn ich meinen Hund sage, wahrscheinlich werde ich in 3 Monaten arbeitslos, dann versteht er das nicht konkret. Aber die Hunde verstehen doch schon deutlich mehr als nur Stimmungen. Also da ist auch mehr, als wir früher mal gedacht haben.
Das heißt, ich habe immer gelernt, sie verstehen halt den Ton. Also wenn ich sage Stopp, könnte ich theoretisch auch sagen, rote Grütze. Es kommt nur auf den Ton an. Es ist doch ein bisschen mehr als das?
Es ist ein bisschen mehr als das.
Wo kann man denn ohnehin, gerade bei Erkenntnissen, die noch relativ neu sind, wo vielleicht Sie auch gesagt haben, na, das hätte ich vorher so gar nicht glauben können, inzwischen feststellen, da sind Tiere und Menschen sich doch erstaunlich ähnlich.
Also man kann sogar insgesamt sagen, in den letzten 2 Jahrzehnten, da haben wir tatsächlich eine Revolution des Tierbildes erlebt und die Tiere sind uns so nahe gekommen, sind uns näher gerückt an den Menschen heran, als wir das jemals für möglich gehalten haben. Und das kann man in den verschiedensten Gebieten zeigen. Das eine ist dieser große Bereich Lernen, Kognition. Wir wissen heute, alle Tiere können lernen, ist nichts Besonderes. Aber einige können auch denken, sehr sicher nachgewiesen. Manche erkennen sich sogar im Spiegel, was zum Beispiel 9 Monate alte Kinder noch nicht können. Und wieder einige wenige sind in der Lage, sich tatsächlich in andere hineinzuversetzen, die Welt aus deren Blickwinkel zu sehen und entsprechend ihr Verhalten danach auszurichten. Das können die Menschenaffen, das können Delfine, das können interessanterweise auch einige Rabenvögel. Das können 2-, 3-jährige Kinder zum Beispiel noch nicht. Und das war schon eine sehr große Überraschung, die man vor 2 Jahrzehnten so nicht für möglich gehalten hätte.
Aber was heißt denn im Zusammenhang mit Tieren denken? Also wie kann man wirklich nachweisen, dass da mehr passiert als nur instinktgesteuertes Verhalten und Reagieren?
Ja, das ist, also dass Tiere denken können, heißt ja erstmal, dass sie ein Problem haben und das nicht durch Versuch und Irrtum lösen, sondern dass da ein Problem ist und die Tiere setzen sich auch hin, wie wir Menschen, vollziehen die Lösung mental schon voraus und handeln dann beim ersten Mal richtig. Ein Beispiel dafür, wenn Sie einen Orang-Utan haben. Und Sie haben ein Reagenzglas und das ist halb gefüllt mit Wasser. Und auf diesem Wasser schwimmt eine Nuss. Und der Orang will diese Nuss haben. Versucht mit dem Finger da reinzugehen in das Reagenzglas, sieht, das schaffe ich nicht. Was macht er dann? Dann schaut er sich um im Zimmer, sieht, irgendwo ist Wasser, nimmt einen Maul voll Wasser, spuckt das in dieses Reagenzglas rein, der Wasserspiegel steigt und er kommt an die Erdnuss ran. Solche Art von Versuchen zeigen sehr klar, dass Tiere denken können. Und da haben wir für viele Arten, hunderte von Beispielen mittlerweile, dass Tiere dazu in der Lage sind.
Nun fragt man sich natürlich immer, gut, bei einem großen Menschenaffen vielleicht allein aufgrund seiner körperlichen Wirkung nicht mehr, aber bei vielen Tieren reagieren wir ja mit dieser Idee, das ist ja niedlich, was so ein Tier alles kann. Aber haben Sie nicht in Ihrer Forschung auch festgestellt, dass Tiere durchaus auch mit Absicht böse und hinterlistig sein können?
Man muss aufpassen mit der Wortwahl, die wir bei Menschen benutzen, dass sie bewusst hinterlistig und bösartig sein können. Tiere, wissen wir heute, machen im Prinzip erstmal alles, um mit maximaler Effizienz ihre eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Wenn sie das am besten erreichen, indem sie anderen helfen, indem sie nett zu denen sind, indem sie kooperieren, dann tun sie das. Aber wenn Tiere dieses Ziel eher erreichen, indem sie drohen oder indem sie töten oder sogar wie die Schimpansen, indem sie Kriege führen können, dann tun sie das auch. Also Tiere sind sehr opportunistisch, ohne dass man jetzt den Begriff bösartig verwenden sollte. Sie tun eben das, was das Sinnvollste ist um maximal ihre eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben.
Das ist ja ohnehin ein interessantes Phänomen, wenn wir darüber reden, wo Ähnlichkeiten bestehen zwischen Menschen und Tieren und wo nicht. Wenn wir mal über das Denken hinaus ans Fühlen denken, es ist ja völlig unbestritten, dass Tiere Schmerz empfinden können, dass sie aber auch Freude empfinden können, dass sie Trauer empfinden können. Aber geht es wirklich darüber hinaus? Also können zum Beispiel Tiere auch zornig sein? Können sie lieben? Können sie zum Beispiel was bereuen?
Auch da müssen wir wieder differenzieren. Ist noch gar nicht so lange her, dass man gesagt hat, über die Gefühle der Tiere können wir wissenschaftlich nicht viel sagen. Das hat sich auch fundamental verändert. Ein Argument ist, wir wissen heute, wir kennen auch bei Menschen mittlerweile die Gehirnprozesse, die ablaufen, die mit bestimmten Emotionen verbunden sind. Und da kann man zeigen, dass die basalen Emotionen wie Furcht, Angst, aber auch Freude, dass das eins zu eins dieselben Prozesse sind, die im Gehirn ablaufen, ob wir den Menschen anschauen oder ob wir uns die anderen Säugetiere anschauen. Bei den komplexeren Emotionen sind wir auch sicher, dass die vorhanden sind. Was wir nicht können im Moment, ist eine Liste aller Emotionen des Menschen aufzählen und dann zu sagen, sind die beim Tier auch vorhanden oder nicht. Wenn wir über Reue, wie Sie eben sagten, sprechen, dafür brauchen Sie schon sehr stark entwickelte kognitive Fähigkeiten. Sie müssen das reflektieren können, was Sie gemacht haben. Das ist beim Tier eher nicht vorhanden. Aber so Emotionen wie Eifersucht, gibt es sehr schöne Untersuchungen bei Hunden, die durchaus zeigen, wenn Herrchen oder Frauchen sich nicht um den eigenen Hund kümmern, den ignorieren und sich dafür mit anderen Hunden beschäftigen, dass wir dann genau die Reaktionen beim Hund haben, die wir auch beim Menschen in einer Eifersuchtssituation erwarten würden.
Gerade bei Hunden ist ja unbestritten, bei Katzen aber ja zum Beispiel auch bei Pferden und anderen Tieren, dass die auch eine Persönlichkeit haben. Also dass ein Hund nicht nur einen bestimmten Charakter hat, weil er einer bestimmten Rasse angehört, sondern jeder Hundebesitzer bestätigt, dass meiner ist sehr eigen. Aber gilt das eigentlich auch für andere, einfachere Tiere? Haben auch Eidechsen oder Wiesel oder Karpfen eine Persönlichkeit?
Ja, was Sie da ansprechen, ist eine der großen Forschungsrichtungen der Verhaltensforschung in den letzten 10 Jahren. Da hat sich tatsächlich gezeigt, dass so etwas wie die Ausbildung von stabilen Persönlichkeiten, dass das eine fundamentale Eigenschaft vielleicht aller Tiere sogar ist. Es wundert uns ja nicht, wie Sie eben auch gesagt haben, dass sich zwei Schimpansen unterscheiden oder zwei Hunde oder zwei Katzen. Aber mittlerweile ist auch sehr genau nachgewiesen, wenn Sie Kohlmeisen nehmen, die in der freien Natur leben, oder wenn Sie Stichlinge nehmen, die in einem Gewässer leben, wenn Sie sich da die Tiere, die einzelnen Individuen anschauen, dann sehen Sie, dass sie voneinander verschieden sind in ihrem Verhalten. Der eine ist eher mutig, der andere ist eher feige. Wenn Sie das heute testen, sehen Sie das. Und wenn Sie dieselben Tiere 4 Wochen später testen, sehen Sie wieder, der damals der mutigste war, ist wieder der mutigste, der feigste ist wieder der feigste. Und mittlerweile ist das selbst für eine Art von Blattkäfern gezeigt worden. Das heißt, wir haben bei Tieren, auch in der freien Natur, nicht nur bei den Säugetieren, individuelle, einzigartige Charaktere.
Der Verhaltensbiologe Norbert Sachser über Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Damit haben wir unsere Serie Mensch und Tier begonnen, die Sie natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de im Internet finden. Herr Sachser, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.